Liebe Zuhörer unseres Radios, Knechten Christi, das ist der Titel eines Buches von Karl Rahner. Es geht um mehrere Aufsätze, die er dort verfasst hat und näherhin um den Glauben des Priesters und damit auch unseren Glauben, wie er diesen sieht in der Angefochtenheit und der Schwierigkeit unserer Zeit. Es ist erstaunlich, wie aktuell seine Ausführungen Ende der 60er Jahre geschrieben für heute sind. Man darf das Göttliche, so Karl Rahner, in der Heilsgeschichte nicht dort identifizierend suchen, wo Profanität, geschichtliche Endlichkeit und mannigfache Bedingtheit, menschliches Wort und geschichtlich bedingte Verstehenshorizonte und Verstehensmodelle alleine sind und ihr Recht haben. Andererseits darf man dieses Göttliche nicht aus der einen Wirklichkeit, zu der auch die Dimension der Alltagsempirie gehört, heraustrennen und verbannen. Man darf ihm nicht das Recht bestreiten, sich in dieser empirischen Geschichtlichkeit so zu verlautbaren, dass das Auge des Geistes das sehen kann. An der Erstellung dieser Mehrdimensionalität des Bildes, des geoffenbarten Heils, im relativen Unterschied zu jener früher vorherrschenden Sichtweise, welche die gottgewirkte Tiefe der Geschichte an ihre alltägliche Oberfläche hervorholte, arbeitet die heutige Theologie. Er drückt das recht verschraubt aus. Gemeint ist einfach, dass wir heute durch die Naturwissenschaft ein anderes Wirklichkeits- und Weltverständnis haben als Menschen von vor 2000 Jahren. Das ist ja auch eigentlich völlig klar, dass wir ja mehrere Dimensionen der Wirklichkeitserfassung in diesem Sinn auch haben. So lernt die heutige Theologie mühsam zu unterscheiden. Wunder ja, Mirakel nein. Mit Mirakel meint er das bloß Spektakuläre, das Äußerliche, dass die Menschen beeindruckende, beim Wunder geht es ja um etwas ganz anderes, um einen Hinweis auf die kommende Welt. Gott ist mächtig, diese neue Welt, den neuen Himmel, die neue Erde, in der es kein Leid, keinen Schmerz mehr gibt, heraufzuführen. Es ist eine Vorwegnahme, ein Zeichen dafür. Und das Wunder ist immer auch ein Hinweis letztlich auf Gott und seine Mächtigkeit in dieser Welt. Natürlich auch ein Ausdruck des Erbarmens Gottes mit der leidenden Kreatur. Sohn Gottes, ja. Sich im Livret menschlicher Erscheinung verkleidender Gott, nein, sondern ein echter Mensch in radikaler Kreatürlichkeit von Anbetung und Gehorsam, von Bedingtheit durch seine Umwelt mit der Sprache und dem theologischen Denken seiner Zeit, mit echt menschlichem Geschick von Finsternis und Tod, dessen letzte Wahrheit und Wirklichkeit aber radikal die Gottes ist. Abstieg des Logos in das Fleisch, also der zweiten Person, da ist damit gemeint mit dem Logos, in das Fleisch. Ja, aber so, dass dieser Abstieg für Jesus selbst und vor allem für unsere Erfahrung von ihm die Geschichte des Auf- und Einstiegs in das unauslotbare Geheimnis Gottes ist. Wir müssen heute die Geschichte der neutestamentlichen Christologie von ihrer vorpaulinischen Anfang an über Markus und Paulus bis über Johannes neu durchschreiten und dürfen nicht einfach da anfangen, wo Paulus und Johannes aufgehört haben. Also man muss das sozusagen nochmal aufrollen. Was meint er mit vorpaulinisch? Vorpaulinisch meint, Paulus ist ja der früheste Zeuge des Neuen Testamentes. Seine Briefe, so geht die Exegese, die Bibelwissenschaft aus, sind die frühesten Zeugnisse. Die Evangelien sind nach ihm verfasst worden. Und da gibt es Glaubensformen, die er in den Gemeinden schon vorgenommen hat, zum Beispiel den Philipperhymnus, die er dann in seine Briefe integriert. Immer wieder heißt es, wir bekennen, wir glauben. Und das ist sozusagen das Urgestein, weil das schon, er das ja vorfindet, das muss also in den 40er Jahren in den Gemeinden geschrieben worden sein. Gerade auch der Philipperhymnus enthält ja eine unglaublich tiefe Theologie von der Kenose, also der Niedrigung des Gottessohnes, der in diese Welt gekommen ist. Das meint er damit. Also wir müssen dann neu wieder ganz an den Ursprung ranfragen. Und das kann man jetzt eben auch mit den Mitteln der historisch-kritischen Exegese schon tun und auch mit Erfolg tun. Dieser Anfang ist die Geschichte des Menschen Jesus, die für uns anfing mit der Erfahrung, da war ein Mensch wie wir. Wirkliche göttliche Offenbarung, ja. Telefonische Durchgabe von Sätzen aus dem Himmel herunter, nein. Sondern das geschichtliche, objektivierende Zusichkommen der gnadenhaften Selbstmitteilung Gottes im Grund des Menschen und seiner Geschichte. Ja, das sind wieder diese Sätze. Aber es ist richtig und auch wichtig. Telefonische Durchgabe von Sätzen aus dem Himmel herunter, nein. Das unterscheidet uns ja gerade vom Islam, wo man ja annimmt, dass den Propheten das bis ins letzte Komma hinein diktiert worden ist, der Koran, und dass deshalb auch nichts, aber auch schon gar nichts, kein Buchstabe geändert werden kann. Sie werden leicht feststellen, wenn Sie die Evangelien ein bisschen auch in der Originalsprache studieren, dass jeder Evangelist seine Eigenheit hat und dass man ihn auch ganz leicht erkennen kann. Wenn Sie einem Experten einen Markus-Text hinlegen und er liest ihn durch, wird er Ihnen bald sagen können, das ist Markus, das ist Lukas, das ist Matthäus oder wem auch immer, zuzuordnen, weil jeder stilistische Eigentümlichkeiten hat. Und daran, allein schon daran merken Sie, dass das keine telefonischen Durchgaben von oben sind, sondern dass die Inspiration am Verfasser der Heiligen Schriften nicht vorbeigegangen ist, dass er also diese Freiheit behält, sozusagen den Kern, den Inhalt, den er mitgeteilt bekommt, in eigene Worte zu kleiden. Das meint er damit. Es ist nicht verwunderlich, dass eine solche Umstrukturierung der Sehweise Zeit braucht, nicht in allen Leuten gleichzeitig vor sich geht, zu partiellen oder totalen Blindheiten führen kann und Fragen hervorruft, ob wir alle, die in der Kirche glauben wollen, noch das Gleiche glauben. Mit dieser Deutung der theologischen Situation ist kein Patentrezept gegeben, durch das alle theologischen Einzelfragen mühelos gelöst werden können. Es wird im Einzelfall immer noch oft mit Mühe und Geduld zu fragen sein, was bei einer Aussage von der gemeinten Sache selbst herkommt, was deren Resultat der Sehweise ist. Oft wird sich dabei gar nicht in voller Deutlichkeit eine Entscheidung treffen lassen. Die heutige Theologie kann durchaus der Gefahr liegen, bei seiner grundsätzlich berechtigten Sehweise faktisch im Einzelfall weniger zu sehen, als da ist und in der alten Sehweise gesehen wurde. Aber es bleibt doch dabei, die Differenz, die zwischen dem gemeinten Aussageinhalt und der Seh- und Aussageweise immer obwaltete, ist heute deutlicher gesehen und deutlicher gegeben worden. Das gilt nicht nur für transzendente, also jenseitige Glaubenswirklichkeiten, sondern auch für Aussagen über geschichtliche Wirklichkeiten unserer Heilsgeschichte. Im tiefsten ist diese Einsicht auch über alle moderne kritische Wissenschaft hinweg einfach darum gültig, weil der Mensch unüberholbar jenes Wesen ist, das in Sätzen immer zugleich weiß und fragt, was das Gewusste bedeutet. Diese Grundverfassung des wissend fragenden und fragend wissenden Menschen kommt aber mit Recht im Glauben zu ihrem radikalen Vollzug, weil Glaubenssätze ihr eigenes Wesen verfehlen würden, wenn sie nicht aufgebrochen wären in das namenlose Geheimnis Gottes, nicht jenen Augenblick bezeichneten, in dem der Mensch anbetend zu verstummen beginnt vor der Unbegreiflichkeit, die Gott heißt. Soweit diese Ausführungen von Rahner, die sicher sehr fundamental sind. De Verbum hat es ja im Konzil auch, als es um die Auslegung der Heiligen Schrift ging, diese Konzilskonstitution letztlich so formuliert. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.